Ja, das ist schön, wieder hier zu sein bei euch in Schorndorf und ja, in dieser Maultäsch. Und vielleicht wird es nochmal eine andere Location, wer weiß. Wäre auch schön, ne? Ja. Ja, genau. Wir haben einen Abend Zeit und ich hoffe, Gott dehnt uns die Zeit, dass die Zeit, die kurz ist, uns lang wird. Hofft ihr auch? Ja, das ist gut, weil es gibt in der Welt ja keine Zeit mehr. Die Zeit ist vorüber, es gibt keine mehr. Aber Gott kann uns Zeit geben, so viel, wie wir brauchen. Ist das gut? Oder ist das, wo ist Jana? Ist das gut? Ja, ich habe im letzten Jahr Bücher geschrieben. Natürlich habe ich Bücher geschrieben, weitergeschrieben. Und Diana kann mir die vielleicht, ich habe vergessen, die mir hier vorne hinzulegen. Ja, das ist das 70 Mal Freude und dann dieses, die große Hoffnung und das von dem Henk und dann das von dem Niebergall. Ja, ich war nämlich sehr fleißig im letzten Jahr. Ich habe 2 Bücher übersetzt und so eine Übersetzerei, also das ist ja was. Wahnsinn, wie viel Zeit das also kostet. Da muss einem der Herr die Zeit wirklich dehnen, sonst kann man sich nicht vorstellen, da durchzukommen. Und wenn man es dann übersetzt hat, ist es ja nicht fertig. Dann fängt man wieder von vorne an und dann fängt der Verlag nochmal von vorne an und man hat am Ende das Ganze 20 Mal gelesen und denkt sich, ich kann nicht mehr. Ja, also ich habe ein wunderbares Buch übersetzt, das heißt Das Herz des Vaters und unsere Identität als Söhne und Töchter Gottes empfangen. Vaterherzbuch von Henk Bruggemann. Henk Bruggemann ist für mich wie ein Mentor, ist für mich ein reifer Mensch. Ich kenne nicht so viele reife Menschen, ihr. Aber er ist für mich einer und ja, und ich habe dieses Buch übersetzt und der Herr sagte mir, ja, das ist auch ein wichtiges Buch für die Gemeinde, denn es geht um Identität. Sind wir in einem Krieg um Identität oder nicht? Ganz großes Thema, wer sind wir eigentlich? Und wenn du die Frage stellst, wer bin ich eigentlich, bricht unbedingt die Hölle los. Ich meine, du darfst manche andere Frage stellen. Das irritiert die Hölle nicht so sehr. Aber wenn du auf die Idee kommst zu fragen, wer du wirklich bist, dann aber hallo. Dann wird's gefährlich. Du könntest rausfinden, dass du ein Mensch bist. Gott hat den Menschen geschaffen als sein Gegenüber. Wir sind Gottes Gegenüber. Das ist ja sowas von wichtig, ja, da auf das, dass wir das klar kriegen, dass wir zum Anfang zurückkehren. Wir sind Gottes Gegenüber. Er spricht zu uns. Er zeigt uns sein Angesicht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, nicht über deine Organisation, über dir. Du bist der Mensch. Gott hat den Menschen geschaffen. Er sprach nicht, ich rufe die Kirche. Und die Kirche sagte, hier bin ich. Er schuf den Menschen. Der Mensch ist sein Gegenüber. Es sind immer Menschen. Geschichte wird geschrieben mit Menschen. Glaubt ihr das? Die Bibel ist voll von diesen Geschichten. Immer Geschichten, die Gott mit einem Menschen schreibt. Und zufälligerweise bist du einer. Aber du musst es entdecken. Dass du ein Mensch bist. Nicht, dass du glaubst, du wüsstest so viel darüber, was ein Mensch wirklich ist. Unser Denken ist sehr beschränkt, meiner Meinung nach. Ja, durch Jahrhunderte ist unser Denken auch geprägt worden, dass wir eine bestimmte Weltsicht, eine bestimmte Idee darüber haben, wer wir eigentlich sind. Und der Heilige Geist hat seine liebe Mühe, uns dieses wieder mal, dass wir das mal zur Seite legen und er sagt, ich will dir mal zeigen, was wirklich ein Mensch ist. Ein Gegenüber Gottes, über dem Gottes Angesicht leuchtet. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über meiner Gemeinde, über dir. Es bist immer du. Schiebst bitte nicht länger ab auf Gemeinden und Pastoren und Leiter und Große und ich weiß es nicht. Du, deine Welt hat ja nicht mich und nicht Pam. Sie hat ja dich. Du bist der Raising Agent. Oder wie war das Wort? Du bist der in deiner Welt. Gottes Gegenüber in deiner Welt. So wichtig. Es ist so wichtig. Deswegen sind diese Identitätsbücher im Moment richtig wichtig. Und das ist das eine von Henk Brüggemann, das Herz des Vaters entdecken. Es wird in diesem Jahr auch eine Freizeit geben mit Henk, 5 Tage lang in Gößweinstein. Da bin ich sehr gespannt drauf und kann euch alle nur motivieren. Kommt alle nach Gößweinstein. 5 Tage. Ah. 5 Tage. Wir werden morgens und abends eine Einheit haben. Dazwischen ist frei und ihr dürft frei sein. Ja, und das wird, glaube ich, eine ganz, ganz wunderbare Zeit, in der es um Identität geht. Liegen hinten Flyer, könnt ihr euch angucken, wann das sein wird. Genau, dann habe ich ein anderes Buch übersetzt. Der Verleger hat gesagt, ja, weil du so fein das Buch übersetzt hast, kannst du gleich noch eins übersetzen. Und ich, natürlich naiv, habe gesagt, okay, dann mache ich das. Ich tue, was von mir verlangt wird. Und dann habe ich also dieses Buch übersetzt, eine zeitlose Reise von Luke Niebergall. Luke Niebergall, wer ist denn das? Das ist ein Kanadier und der hat hier auch ein Buch geschrieben, in dem er so durch den Himmel geführt wird und viele Dinge im Himmel erlebt. Aber immer geht es um die Identität, wer er eigentlich ist. Aber es geht auch viel darum, und wer die Gemeinde eigentlich ist. Immer aus der Sicht des Himmels. Also die Barbara hat das Buch mindestens einmal gelesen, Pema. Und sie empfiehlt dieses Buch also ganz doll und hat gleich hier 10 Stück geordert. Oder wie war das? Also wunderbar. Ich gebe euch dieses Buch auch ein bisschen billiger. Konferenz, Sonderpreis 10 Euro, Luke Niebergall. Ein paar Bücher habe ich dabei. Guckt mal, empfehle ich euch. Identität, großes Thema, wichtiges Thema. Das habe ich gehofft.
Ja. Ich hab das Buch gelesen, das erste Mal. Und dann habe ich gedacht, was kommt im nächsten Kapitel? Was kommt im nächsten Kapitel? Und dann kommt man gar nicht so in die Tiefe. Und dann habe ich gedacht, das zweite Mal fange ich an und unterstreiche alles, was mir wichtig ist. Jetzt ist das ganze Buch fast unterstrichen. Und jetzt habe ich angefangen, das dritte Mal zu lesen. Und wisst ihr, was jetzt geschieht? Ich sitze da und heul, weil ich das erleben will, was dieser Mann im Himmel gesehen hat. Das ist so, und ich bete mit diesem, was er erlebt hat. Und es verändert mein Herz. Und ich bin ganz am Anfang wieder. Ich fange an und lese das ganz bewusst und besonders das, was ich unterstrichen habe. Das, also ich kann das jedem, das also, ist, wenn jemand die Bunyans Pilgerreise kennt, vielleicht von den Älteren, früher hat man Bunyans Pilgerreise, das sind so
Bunyan, ja.
Bunyan von John Bunyan, ja. Das ist ganz ähnlich wie das, aber das ist in der heutigen Zeit so richtig, richtig, also du wirst fit für den Himmel, wenn du das liest.
Ja. Das war sehr gut. Also ich danke dir. Besser konnte man das nicht. Ja, dann habe ich also noch 2 Bücher. Es ist einfach zu viel in mir. Ich weiß nicht, wohin mit der Fülle. Das brauche ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wohin mit der Fülle. Und von daher habe ich angefangen, auch selber Bücher zu verlegen und die selber rauszubringen, weil der Verlag kann unmöglich hinterherkommen. Das ist auch so. Und ich habe ein Buch mit diesem Seelsorger Klaus Herrmann, mit dem hatte ich ein Buch geschrieben, Du sollst leben. Und jetzt habe ich mit ihm noch ein Buch geschrieben. Das heißt, Die große Hoffnung über die Wiederkunft Christi, die uns ja heute ein bisschen näher ist als gestern. Ja, also guck da mal rein. Wir haben hier einen Text kommentiert von einer Bibellehrerin, einer von, die ist vor 70 Jahren gestorben, Ruth Paxson. Und die hat damals also Klassiker geschrieben, die noch heute verlegt werden. Und zu ihrem 70. Todesjahr haben wir also ein Stück aus ihren Büchern kommentiert über die Wiederkunft Christi. Man muss sich darüber nicht nur streiten, man kann auch darauf hoffen. Ja, Wiederkunft Christi. Dann habe ich noch, ich war sehr mutig und habe ein Hardcover-Buch hier gemacht. In diesem Format, und das heißt 70 mal Freude. Und das sind 70 Andachten über die Freude. Ist das gut? Wollt ihr euch mal freuen? Und das ist immer so, wir haben also auf einer Seite ein sehr schönes Bild von einem Fotografen, den ich kenne, dem Fred-Jürgen Schiele. Und ich habe ihm gesagt, du gibst mir die Bilder und ich mache die Texte. Und jetzt ist ein Bildband erschienen mit 70 mal Freude. Guckt mal rein. Also ich bin ganz stolz, dass das so schön geworden ist. Kann man auch selber machen. Man ist nicht abhängig von einem Verlag, man kann es auch selber machen. Heute geht das. Früher ging das nicht, jetzt geht das. Ja, schaut euch das an nachher noch vielleicht, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Bücher, natürlich viele, viele Bücher hinten. Es ist unglaublich, ich habe auch angefangen auf meinem Blog, auf meiner Webseite www.autorfrankkrause.de. Da kann man auch auf einen Blog kommen, nennt sich Tagebuch, und ich schreibe im Moment jeden Tag einen Tagesgedanken, weil ich weiß nicht, wo, ich brauche ein Ventil. Der Herr hat mir gesagt, ja, dann schreib jetzt jeden Tag einen Tagesgedanken. Und ich bin da, gehe da jetzt so durchs Lukas-Evangelium und lese erstaunliche Dinge. Das ist ja, man liest das nochmal und sieht so vieles, was man vorher nicht gesehen hat. Also ja, da könnt ihr natürlich auch mal gucken, das kann man irgendwie auch abonnieren. Der Markus weiß, wie das geht, dass man das irgendwie angezeigt kriegt, immer den neuen Tagesgedanken. Aber ich mache 5 die Woche, vielleicht auch 6 und bin schon weit vorgedrungen. So sieht's aus. Okay, wir haben ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hatte ich über den fünffältigen Dienst gesprochen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, fünffältiger Dienst. Und ich hatte gesagt, wie ungeheuerlich das ist, wie schnell eigentlich Welle auf Welle, Schlag auf Schlag ist so viel Offenbarung gekommen über diesen fünffältigen Dienst, über den Lehrer und dann über den, das, die Prophetie und über Heilung. Und es ist so viel gekommen. Jetzt ist so das Apostolische dran und es werden 1000 Bücher geschrieben und es gibt Konferenzen und es gibt, ja, und jeder dieser Dimensionen, früher kannten wir ja nur das Pastorale, wir kannten eigentlich nur den einfältigen Dienst, hatte ich behauptet. Und ja, und jetzt aber auf einmal haben wir entdeckt, ja, da ist aber der fünffältige Dienst, wir brauchen 5. Und das ist ja in der Schrift so vorgesehen, damit wir zur Mündigkeit kommen, steht da, zur Reife kommen, brauchen wir 5, den fünffältigen Dienst. Und ich denke, in den letzten Jahrzehnten sind wir wie rasend durch eine Wiederherstellung dieses fünffältigen Dienstes gegangen. Glaubt ihr auch? Es hat uns aber auch ganz schön zugesetzt, ne? Weil das ist einfach so viel. Ne? Es ist viel gewesen, viele Bücher. Ich bin dabei. Bei vielen Büchern und vieles. Und durchs Internet natürlich haben wir jetzt Zugang zu jedem Dienst auf Erden. Und wir können uns das alles auf YouTube angucken, Tag und Nacht. Wir sind vielleicht die erste Generation, die einfach diesen Zugang hat zu allem. Auf Knopfdruck. Andere Generationen, ja, hätten uns wahrscheinlich glücklich geschätzt. Seid ihr glücklich? Ja, nun, schon mal. Sind wir glücklich? Ja. Also das ist so eine Sache. Früher hat man ja, man war ja froh, wenn es überhaupt irgendwas gab. Man war ja froh, wenn man überhaupt irgendwas gekriegt hat. Und überhaupt irgendwas kam, ne? So, das, und deswegen hatten es die Pastoren auch einfach, ne? Also so die Schäfchen wollten gefüttert werden und versorgt werden. Und man hat denen immer ein Häppchen gegeben und dann sind die schön da geblieben und wurden versorgt. Jetzt auf einmal werden diese Schafe mündig. Jetzt auf einmal wissen die mehr wie der Pastor. Das ist ein Problem, hallo. Jetzt auf einmal haben die ja Zugang zu allem, ja. Selbst du kannst im Internet auch noch Griechisch und Hebräisch und alles. Alles kannst du dir holen auf Knopfdruck. Du hast aber keine Ausrede mehr. Früher hättest du noch sagen können, na, in meiner Gemeinde gibt's das ja eben nicht, ne? Also bei uns erfährt man, hab ich noch nie was über Prophetie gehört. Ja, aber auf Knopfdruck kannst du alles darüber erfahren. Es ist ganz einfach geworden, ne? Du kannst es alles haben. Jetzt haben wir ein Problem. Früher hatten wir das Problem mit dem Mangel. Jetzt haben wir das Problem mit der Fülle. Jetzt haben wir auf einmal so viel. Was machen wir damit? Wie viele Videos hast du schon für mich aufgenommen? Über 100. Und für Kingdom Life Now sind wir bei 80 oder was? Jo, ja, morgen werden es dann 90 oder was? Also es ist einfach eine Fülle. Es ist so viel, was wir auf einmal haben können und uns mitgeteilt wird. Und viele von euch treiben sich jetzt nur noch in den himmlischen Gerichtshöfen rum und bringen die Akten durcheinander, hatte ich gesagt. Immer mit der Entschuldigung, Henderson, tut mir, ja. Team Henderson. Ja. Und das ist also großartig und das ist umwerfend und es fordert uns unendlich heraus, oder nicht? Es fordert uns unendlich heraus, dass wir auf einmal Zugang haben zu allem. Und das ist ja nicht nur der fünffältige Dienst, ne? Das ist nur so ein kleiner Abschnitt in der Bibel. Es ist so vieles anderes. Die Braut, der Thron, die Gnade. Ich weiß nicht, 1000 Themen könnten wir hier nennen, ne? Und dann gibt's da drüber Bücher und ganze Verlage, die nur Grace behandeln oder so, ne? Oder nur ein bestimmtes Thema, ne? Es ist also unglaublich. Eine solche Fülle. Wir wissen nicht, wohin damit. Ja. Gut, also der fünffältige Dienst haben wir dann gesehen, es geht ja darum, dass die Gemeinde mündig wird, dass wir aus der Abhängigkeit von dem fünffältigen Dienst rauskommen. Wir werden alle fünffältiger Dienst. Die ganze Gemeinde wird prophetisch und apostolisch und die ganze Gemeinde wird lehrfähig, die ganze Gemeinde wird so. Es muss nicht so bleiben, dass das nur einige besondere Koryphäen, ne, dann, und die kommen mal vorbei und wir sind alle andächtig, hören uns die an. Und fragen uns, wie kann man nur so sein? Jetzt ist es, wir alle sind gefordert, so zu werden. Wir sind gefordert, erwachsen zu werden. Bist du dabei? Oder willst du lieber Kind bleiben? Ja, auf der einen Seite bleiben wir natürlich immer Kinder. Das ist auch wichtig. Kinder Gott, wir bleiben Kinder. Aber natürlich, was die Reife betrifft, wollen wir nicht immer Kinder bleiben. Denn die Bibel sagt, wenn wir unmündig sind, sind wir unter Vormündern. Das heißt, immer noch sagen andere. So, du hast potenziell Zugang zu allen Dingen des Hauses als Kind. Aber hast du die Reife nicht, wirst du die Autoschlüssel nicht kriegen. Henderson hin, Henderson her. So, die Kinder, die dann zu Teenagern werden, die denken sich, also ich meine, ich will mal jetzt unbedingt alles haben, ne? Und die glauben auch, dass sie das können, ne? Und dann setzen sie den Karren in den Sand und es zeigt sich, naja, sie können doch noch nicht alles. Sie sind noch unter Vormündern. Und das ist das, was viele Christen gar nicht verstehen. Sie denken sich, Mensch, in der Bibel steht das alles und andere Leute erleben doch das und die haben doch auch und so. Ja, vielleicht sind sie schon etwas mündiger geworden wie du. Und der Himmel vertraut ihnen schon etwas mehr an, weil sie auch damit umgehen können. Und das ist unsere Herausforderung, dass wir an Reife zunehmen, oder? So, also das eine ist, das ist der Weg. Gott, also viele Lösungen sind nicht, dass wir beten wie verrückt. Viele Lösungen stellen sich dann ein, wenn wir reifer werden. Bestimmte Mächte, bestimmte Kräfte und Vollmächte und bestimmte Dinge wird Gott dir nicht geben, kannst du dir die Finger wund beten. Der wird mit dir sagen, okay, du wirst das haben können, wenn du etwas erzogener bist. Wenn du etwas gebildeter bist, wenn du etwas trainierter bist, wenn du auch etwas der Sache gewachsener bist. Ich war hier in diesen Obstbergen hier bei Wein. Nee, es war Obst. Die haben da Berge voller Obst, haben die da hinter ihrem Haus, haben die da gebunkert, haben die Berge voller Obst. Hier, Weise. Kommt zu Weises, Obst ohne Ende. Wächst alles in ihrem Hinterhof. Und dann ging ich also durch diese Obstbäume und der Herr sprach zu mir über Reife. Und er sagte, diese Bäume haben nicht so angefangen, wie sie jetzt aussehen. Die waren mal ganz klein. Und dann ist der Wind da drüber gegangen und dann sind die gewachsen und sie mussten ihre Wurzeln vertiefen und sie mussten ihren Stamm, mussten sie stärken und sie mussten anfangen, ihre Äste zu entfalten. Und dann haben sie 5 Äpfel gebracht und der ganze Obstberg schrie Halleluja. 5 Äpfel. Und du warst stolz. 5 Äpfel. Sowas von Frucht. Aber dann sagt der Herr, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir gehen wieder in die Wurzeln und wir vertiefen die Wurzeln noch tiefer. Und dann werden wir deinen Stamm noch fester machen. Und dann werden wir deine Krone noch mehr entfalten. Du könntest nämlich auch 500 Äpfel bringen. Und da steigen doch glatt viele Christen aus. Na, der Herr sagt, wir gehen wieder in den Untergrund, wieder zu den Wurzeln. Und du sagst, nein, danke, bin ich schon gewesen. Untergrund habe ich genug gehabt. Wurzeln, Behandlungen, nee. Das bin ich sowas von leid. Ich bin da schon, ich habe die Seelsorge, ich habe das alles sowas von durch. Und der Herr sagt, genau, und jetzt wieder. Oh, und jetzt geht es tiefer. Wer hoch hinaus will, muss tief hinunter. Wer ein hohes Haus bauen will, muss tief ausschachten. Na, alle Männer hier, Handwerker, wissen, na klar. Und in dieser Ausschachterei, was siehst du? Nix als Dreck. Ja, ist so. Nix als Dreck ohne Ende. Du musst eine Vision haben von einem Hochhaus. Dann schachtest du tief aus und du hältst das durch, tief zu gehen, damit du hochgehen kannst. Du kannst keine Höhe haben ohne Tiefe. Und die Gemeinde sagt, Amen. Das eine geht nicht ohne das andere. Viele Christen wollen nur oben auf, nur voran. Und der Herr sagt, ja, dann komm mal in die Tiefe, wenn du voran willst. Und sie verstehen das wirklich nicht. Habt ihr festgestellt, wenn der Bogenschütze den Pfeil nach vorne schießen will, zieht er die Sehne zurück. Und der Pfeil denkt, er ist komplett verkehrt. Das ist ganz falsche Richtung. Ich muss ja nach da. Und er zieht den zurück. Die Spannung nimmt zu und die Spannung nimmt zu. Und der Pfeil weiß nicht, wie ihm geschieht. Bis er abgeschossen wird. Unter höchster Spannung. Wie viel Spannung halten wir aus, wenn der Bogenschütze den Bogen spannt? Glaubt ihr, Gott ist ein Bogenschütze, der seinen ehernen Bogen, habt ihr mal gelesen, ein eherner Bogen. Ich weiß ja nicht, das klingt so, als wäre der, würde ich den wahrscheinlich keine 5 Zentimeter ziehen können. Und Gott zieht diesen Bogen, welch eine unglaubliche Spannung. Und dann legt er dich da drauf. Und sagt, wir wollen mal einen Schwarze treffen. Ne? Und du, ja natürlich, klar. Und viele springen ihm wieder von der Sehne. Ne? Gott legt sie drauf, sie springen wieder weg. Nee, das ist mir doch zu viel Spannung. Gut, also das Bild, wir gehen in die Tiefe, wollen wir reif werden, führt uns Gott zyklisch. Das ist ja in der Natur auch, diese Bäume, das ist ja alle Jahre wieder. Müssen sie sich vertiefen, muss ihr Stamm breiter und fester werden, um die Krone noch mehr zu entfalten. Es ist so, ne? Aber die Menschen heute schauen nicht mehr in die Natur, sondern nur in ihr Wischkästli. Und dann wissen sie gar nicht mehr, wie das funktioniert, ne? Und Gott hat mir gesagt, der Baum bringt auch nicht immer Frucht. Viele Christen haben den Druck auf sich, ich muss immer Frucht bringen, immer. Sonst bin ich kein richtiger Christ. Ja, das ist ein Irrtum, ne? Das ist wirklich ein Irrtum, ne? Frucht hat ihre Zeit. Und dann kommt auch eine andere Zeit und der Baum geht in den Winter und da wird keine Frucht gebracht. Hallo? Du siehst aus wie tot. Aber das ist nötig. Jetzt passiert irgendwas in dir drin und Gott arbeitet in dir drin, damit du für die nächste Saison gedehnt wirst, genährt wirst, in Form kommst, in Position, in alles kommst, um in der nächsten Saison wieder aufzugehen und auf einmal viel Frucht zu bringen. Amen. Viele Christen wollen immer Frucht bringen. Ja, das geht gar nicht. Ne? Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Und du kannst Jesus fragen, was ist meine Zeit? Was ist meine Zeit? Das ist sehr wichtig. Vielleicht willst du Frucht bringen, wo der Himmel sagt, nee, jetzt gerade nicht. Und da, wo du nicht mehr magst, sagt der Himmel jetzt. Weil du mit ihm nicht synchron bist. Ne? Das ist für die Gemeinde eine heilige Aufgabe, zu versuchen, mit dem Himmel synchron zu sein. Wie im Himmel, so auf Erden. Dass wenn der Himmel sagt, laufen, dass wir dann nicht sagen, nee, wir sitzen jetzt. Und wenn der Himmel sagt, hinsetzen wir, nein, jetzt laufen wir. Wurde uns gepredigt, wir müssen jetzt laufen. Ja. Es hat wirklich alles seine Zeit und es ist ein Aspekt von Reife, dass wir die Zeiten zu unterscheiden wissen. Unterscheidung ist ein ganz großer Aspekt von Reife. Ne? Die Kinder machen sich keine Gedanken darüber. Die Teenies fangen an damit. Aber die Erwachsenen haben geübte Sinne zur Unterscheidung. Was ist was? Und das ist wichtig. Es ist einfach richtig wichtig, dass wir unterscheiden. Ich habe gedacht oft, dass die wichtigste Gabe der Gemeinde für die kommende Zeit ist Unterscheidung. Also das klingt so ein bisschen nebensächlich, ja, mit der Unterscheidung. Ne? Wir wollen ja hier irgendwas Mächtiges und so. Ne? Aber wenn du keine Unterscheidung hast, hallo? Wohin läufst du? Was passiert? Du powerst dich aus. Du bleibst auf der Strecke. Und das tun auch viele. Das geistliche Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Wir müssen dabei bleiben. Immer dabei bleiben. Ja, also das ist sehr wichtig. Ich habe mir hier noch ein Stichwort hingeschrieben. Selbstverantwortung. Das ist natürlich etwas, was die Fülle mit sich bringt, ne? So, weil du jetzt Zugang hast zu allem, ist die Verantwortung auch auf dir. Du kannst jetzt nicht mehr alle anderen verantwortlich dafür machen, ne? Jetzt bist du in der Verantwortung. Herr, was von diesem allem kann ich essen und was nicht? Was ist für mich, ne? Die Bibel sagt, manche brauchen Milch, manche brauchen feste Speise, so die Geübten können was anderes essen wie die Ungeübten. Du kannst im Internet aber alles haben. Und ich habe gesehen, die Unreifsten wollen das Allergrößte sehen. Die wollen dann wissen, wie, weiß ich nicht, die allerdollsten Geschichten wollen die hören, wie Leute, was weiß ich, die ganze Welt verändert haben. Und das finden die dann, ja, dann meinen sie, das müssen sie jetzt auch tun. Aber vielleicht müssen sie Milch trinken. Ich habe mir aufgeschrieben, manche wollen Apostel sein, aber sie können sich die Schuhe noch nicht zubinden. Das ist oft eine seltsame, groteske Mischung. Leute, die vollkommen lebensuntüchtig, aber hier, ne? Ich bin wer. Ja, dann tu dir mal deine Schuhe zubinden. Das ist so. Ne? Es braucht Unterscheidung. Ohne Ende. Ja, Selbstverantwortung. Wir haben Zugang zu allem und wir müssen selbstständig werden, gute Verwalter der mannigfachen Gnade Gottes. Selbstdisziplin, Sache ist, das ist etwas der Reife, wir werden diszipliniert, die Kinder machen noch alles nach Lust und Laune. Kennt ihr die Christenheit, die nur nach Lust und Laune tickt? Es ist grauenhaft. Es ist so, ja, bin ich heute da oder nicht? ist das oder ist das nicht. Du weißt nie, woran du bist. Es ist alles so beliebig. So ist es für die Disziplinierten nicht. Ne? Aber wer diszipliniert dich? Wer kann dich disziplinieren? Dich, der du erwachsen bist, der du... Nur du selbst kannst dich disziplinieren. Oder Gott natürlich bitten. Herr, diszipliniere mich. Ja. Und das ist sowas von wichtig. Ne? Also die größten Dinge in der Welt wurden nicht von den Begabten vollbracht, sondern von den Disziplinierten. Das ist wahr. Ne? Denn viele Begabte haben keine Disziplin. Ne? Und die kommen mit ihrer Gabe nicht so weit, weil sie keine Disziplin haben. Manche, die viel weniger begabt sind, haben aber Disziplin. Und sie kommen viel weiter. Und der Herr nimmt nachher von dem Begabten, der nichts damit macht, seine Gabe weg und gibt sie den Disziplinierten. Wie einen vertrauten Pfunde. Der Herr sprach, ne, holt seine Knechte. Es waren 10. Nachher lesen wir nur noch von 3. Er sprach von 10. Ich habe mich immer gefragt, wo sind die anderen 7? Ja, die haben das wahrscheinlich schon verprasst und haben gehofft, der König kommt nie wieder. Ja, er kam wieder und er fragte, ließ die Knechte kommen, was habt ihr gemacht mit dem Pfund? Habt ihr damit gehandelt? Und der eine hatte gehandelt, hat 10-fache gewonnen. Und der König setzt ihn über 10 Städte. Stellt euch das mal vor. Über 10 Städte. Weil der mit diesem Geld, mit diesem Pfund so treu gewesen war, setzt Gott ihn über 10 Städte. Also ich traue mir nicht mal eine Stadt zu, liebe Leute. Ne? Was ist das? Was braucht das für eine, was ist das für eine Verantwortung, über eine Stadt gesetzt zu werden? Wie kannst du das? Das braucht doch Reife, oder? Das braucht doch echt Reife und Disziplin. Ja, dieser Knecht hat das offensichtlich erwiesen. Er kann was, er ist diszipliniert und er hat dieses Pfund da vermehrt und der König ist schwer beeindruckt. Ja, der Nächste hat 5 gebracht. Der Dritte hat das Pfund ja dann vergraben oder hat eben nichts damit gemacht. Sicherheitshalber hat er nichts gemacht, um keinen Fehler zu machen. Und die deutsche Gemeinde lässt grüßen. Ne? Lass uns lieber nichts machen, damit wir keine Fehler machen. Denn Fehler machen ist echt schlimm. Aber nicht handeln ist eigentlich noch schlimmer. Es ist noch schlimmer. So, und ich muss euch das erzählen, ich habe das immer mal wieder erzählt, in meinen jungen Christenjahren hatte ich über mich selber die Idee, ich habe nichts. Hattet ihr die auch schon mal, die Idee, ich habe nichts? Also ich war der Überzeugung, ich habe nichts, ich bin auch nichts würdig. Und der Herr kann mir auch ja gar nichts anvertrauen. Ne? Also bei mir klappt das nicht, ich habe nichts, ich bin ganz armer Christ. So wie die meisten anderen auch. Gewöhnt an Mangel. Uns fehlt es an allem. Und wir hoffen, Gott wirft mal ein bisschen Gnade rüber, die wir dann verschlingen wie die Wölfe. Ja. Und so. Und dann sagte der Herr mir mitten, da war ich noch, habe ich das eigentlich noch gar nicht, ich wusste noch gar nicht, dass Gott zu einem reden kann. Also das war mir noch, ich war in so einer Gemeinde, da war das eigentlich ausgeschlossen, dass Gott redet. Ich weiß auch nicht, da war das so, man glaubte, der hat mal geredet, steht hier drin, Rest brauchen wir nicht. Aber der Herr sprach zu mir, seltsamerweise, obwohl er das nicht durfte. Ja, ich war in der Gemeinde, wo das ihm verboten war. Da sollte auch Gott nicht sprechen. Frauen nicht und Gott. Frauen sollten schweigen, Gott sollte auch schweigen. Ich meine, die Frauen, eigentlich ein bisschen tröstlich, ne? Auch Gott sollte auch nicht reden. Nur die Männer. Und von denen haben auch, ehrlich gesagt, 3,5 Viertel nicht geredet. Ja, und dann hat Gott mir gesagt, was hast du denn? Und ich habe ja nichts. Das weißt du ja wohl. Ich habe nichts, habe ich steif und fest behauptet, ich habe nichts. Und dann sagte Gott mir, ja, dann hebe deine Augen mal auf und schaue dich in deinem Zimmer um. Was siehst du? Also, ich sah dann da ein paar Kassetten, waren das damals noch. Kassetten, CDs werden es heute, ein paar Kassetten, sage ich. Und da sah ich ein paar Bücher und der Herr sagte, ja, was kannst du mit den Kassetten machen? Und ich war am Überlegen, ja, was mache ich denn mit den Kassetten? Ne? Und dann sagte mir der Herr, du könntest sie verleihen. Ich war wie vom Blitz getroffen, ich könnte die verleihen. Ja, aber an wen? Und so. Also die Ausreden kamen natürlich gleich. Aber der Herr sagt, du kannst die verleihen. Das Gleiche mit den Büchern. Und dann sagte er, was ist denn vor dir? Und ich sagte nichts. Ich war da sehr, also beständig, könnte man sagen. Ne? Und dann sagte der mir, ja, vor dir ist doch eine Tischplatte. Ja, da ist eine Tischplatte. Und was ist auf der Tischplatte? Ein Stift. Der Herr sagte, nimm den Stift und schreibe. Ihr seht das Ergebnis. 20 Bücher. Nimm den Stift und schreibe. Ja, was? Ja, wem? Ja, wie? Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und er sagt, ja, das hast du. Und dann sagte er, dieser Raum hier, du hast auch diesen Raum. Was machst du mit diesem Raum? Und ich, ja, was soll ich mit dem Raum machen? Am Ende habe ich dann Gebetskreis rein verlegt. Ich meine, die anderen haben gebetet, ich nicht. Aber ich habe den Raum zur Verfügung gestellt. Ich habe mich nicht getraut zu beten. Ich hatte Angst, ich mache Fehler. Das wollte ich den anderen überlassen. Naja, also jedenfalls, ich habe angefangen, das, was ich hatte, überhaupt wahrzunehmen und dieses scheinbar Wenige nun auch einzusetzen. Das ging in die letzten Details. Der Herr sagte, du hast im Wald schöne Wege gefunden. Mit wem wirst du die spazieren gehen? Und ich. Wie? Und der Herr meinte das ernst, ne? Nimm jemand mit in den Wald zu diesen schönen Wegen und zeig sie ihnen. Und ich wusste nicht wen. Und dann sagte der Herr, wer ist in deinen Augen der Letzte? Die Letzten, ne? Ich wusste sofort, wer in meinen Augen der Letzte war. Und der Herr sagte, mit dem gehst du diese Wege. Jo, und so begann es. Und so begann es. Und so ging das immer weiter, dass Gott mir mehr Dinge geben konnte. Mir wurden viele Dinge mit der Zeit geschenkt und zugewendet. Und der Herr sagte, nimm das alles an, nimm an. Du kannst nichts geben, wenn du nicht auch annimmst. Für viele Christen sehr schwer. Geben, okay, das ist ja irgendwie gut und ehrenhaft. Aber nehmen. Aber willst du geben, musst du auch nehmen. Das ist ein Kreislauf. Du nimmst, du gibst, du nimmst, du gibst. Und ich musste mir eine Menge gefallen lassen, was mir zugewendet wurde. Ich glaube, unser halber Hausstand ist geschenkt. Ja, also das ist eine tolle Sache und so. Aber ich sag euch das, weil es kann sein, dass du auch die Idee hast, ja, wer bin ich schon, was habe ich denn schon, ne? Und der Herr wird dir das nicht durchgehen lassen, er wird sagen, ja, was hast du denn, ne? Irgendwas hast du. Was machst du damit? Was kannst du daraus machen? Es ist die Saat, es sind diese kleinen Dinge, aus denen nachher große Frucht wird, ne? Wenn du es nur einsetzt. Ich hatte letztes Mal euch gesagt, wenn du zufälligerweise über eine Wohnung verfügst, dann bete für einen Gebetskreis in deinem Haus. Ich finde Gebet unheimlich wichtig. Mehr Gebet. Ohne Gebet habe ich keine Hoffnung für irgendwas, ehrlich gesagt. Ne? Also was nicht im Gebet bewegt wurde, darauf habe ich keine Hoffnung. Aber wir stellen fest in vielen Gemeinden, das Gebet ist das Stiefkind. Ne? Das ist ein kleines Kreischen hier, 500 Leute in der Gemeinde, 5 kommen in den Gebetskreis. Was ist das? Eine Schande oder nicht? Es ist eine Schande. Es geht, so geht es nicht. Ja. Wieder die Reife, ne? Die Reife sagt, wir müssen im Gebet sein, alle Zeit. Gebet ist essentiell, ist die Basis von allem. Jesus geht immer mit einer Peitsche in den Tempel und sagt, hier, das soll ein Haus des Gebets sein. Der Rest kommt hinterher. Ne? Raus mit den Händlern, raus mit allem, raus, wir, dies muss ein Haus des Gebets sein. Und solange es kein Haus des Gebets ist, was ist es? Ja, Also das ist super wichtig, Gebet ist super wichtig, aber es braucht alles Disziplin, ne? Disziplin, es braucht immer eine Wahl, die getroffen wird. Ich habe die Wahl getroffen, Gebet zentral in mein Leben zu stellen. Gebet immer, ich übe mich immer zu beten und Jesus über alles zu fragen, ihm jeden Morgen alles vorzulegen, was mir überhaupt nur einfällt. Ich will wissen, was er dazu sagt. Die Umstände haben mir schon gesagt, was sie davon halten. Und die Symptome und die Krankheiten und die Welt und die Teufel, alle haben mir schon ungefragt, ungebeten, mir schon gesagt, was sie von diesem Tag halten und was heute passieren wird. Und dann frage ich Jesus, was ist das heute für ein Tag? Wofür lebe ich heute? Was geht? Und ihr werdet staunen, was Jesus über so einen Tag zu sagen hat. Was ganz anderes wie alle anderen. Da kommt Freude auf. Braucht aber Disziplin. Es braucht eine Disziplin. Und am Ende ist die Disziplin, natürlich geht die so weit, dass wir Dinge nachordnen, dass wir sagen zum Beispiel, ich gehe auf eine Dreiviertelstelle statt einer ganzen Stelle, ich muss mehr beten. Kann es sowas geben? Kann Gott einem sowas zumuten? Das kann der. Der sagt, mach das, ich sorge für den Rest. Und so gehst du da drin weiter. Du machst Erfahrungen, wie Gott dich versorgt, wie Gott dich trägt und wie das funktioniert. Und du trachtest am ersten nach dem Reich Gottes und dir wird alles andere hinzugefügt. Wir müssen Erfahrungen damit machen, um erwachsen zu werden, ne? Damit wir glauben können, ja, das funktioniert tatsächlich, das funktioniert. Ich bin jetzt im dritten Jahr, bin ich in dieser Selbstständigkeit raus aus der Anstalt. Also ich war in der Krankenpflege, nicht als Patient, sondern als Pfleger war ich da in der Anstalt und bin da jetzt 3 Jahre raus und natürlich ist die Frage, ja, aber wie geht das denn, wie geht das denn? Und der Verstand will keine Ruhe geben. Ja, wie geht das denn, wie geht das denn, wie geht das? Der ist penetranter wie mancher Dämon. Ne? Dem sagst du, sei still, still. Dein Verstand, plapper, plapper, plapper. Immer weiter. Immer dasselbe. Ermüdend, ne? Ja, und dann musste ich die Erfahrung machen. Ich bin da rausgegangen und der sagte, da wirst du mal sehen, wie das geht. Und dann fing ich an, rauszufinden und bin natürlich immer noch dabei, wie Gott das macht. Und er macht das anders, wie die Welt das macht, die Versorgung. Und er macht das wie mit den Bäumen. Es gibt Saisons, es gibt Phasen, in denen ist auf einmal ganz viel. Und dann gibt es Phasen, da ist, du denkst dir, oh, mein Dienst ist gestorben. Nichts geht, kein Buch wird verkauft, es ist alles wie stehen geblieben. Und der Herr sagt, ja. Das ist gar nicht schlimm. Jetzt sind andere Sachen dran. Es kommt wieder die Saison, wo das alles unheimlich gut geht. In der Welt ist immer alles gleich. Das ist ja nach DIN-Norm, also jeder Tag ist gleich, die Arbeit, alles ist immer gleich. Und das ist aber nicht, wie die Schöpfung ist. Die ist nicht immer gleich. Ne? Keine deutsche Industrienorm-Schöpfung. Deswegen kommen wir nicht gut zurecht damit. Das ist so ungeregelt, das passt uns nicht. Ne? Dass jetzt der Frühling zu früh kommt. Das ist irgendwie ein Problem. Ne? Wieso tut er das? Wir haben den genau festgelegt, wann der beginnt, der Frühling. Der Frühling kann im Kalender nachgucken. Wir haben das da reingeschrieben. Wann der beginnt, dann beginnt der. Der kann nicht anders beginnen. Ja, aber der kann nicht lesen. Der hat den Kalender nicht angeguckt. Und also wir versuchen wirklich die Welt sowas von in Ordnung zu bringen. Aber sie will sich nicht nach uns richten. Na, sowas. Okay, der rote Faden habe ich mir aufgeschrieben. Wir ertrinken in einer Flut an Wissen und verlieren darüber leicht den roten Faden der persönlichen Führung Gottes. Das ist wirklich ein Problem. Ne? Ich hatte jetzt, am letzten Wochenende war ich in Triberg und im Schwarzwald und habe da gesprochen, im Hopp. House of Prayer and Praise, kurz HOP. Alle Krankenschwestern natürlich wissen, Hops und Hop ist nicht so, klingt nicht so gut. Aber nun gut, Hop. Also und und es ist so, ich habe dort die Geschichte erzählt, wie es mir in der Bibelschule ging. Ich war auf Bibelschulen, ich war auf mehreren Bibelschulen, aber Silke noch da in der Bibelschule. Also es ging mir auch so in der Bibelschule, man hat ja so viel Neues gehört, jeden Tag, ne? Unterricht, jeden Tag. Gute Themen, am Wochenende, Gastsprecher aus aller Welt. Großartig. So, aber die Bibelschüler haben reihenweise den roten Faden der persönlichen Führung verloren. Die wussten alles und nichts mehr. Kennt ihr das? Wenn du alles weißt und du gehst zu jemandem und sagst, ich weiß nichts mehr. Die haben den roten Faden der Führung Gottes echt verloren, wegen der Menge, wegen dem Vielen ist ihnen das aus den Augen geraten. Und das ist richtig gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Im Vorfeld wollte ich sagen, es ging in Triberg um die Salbung, Leben in der Salbung Gottes. Und dann habe ich mir so, auf YouTube habe ich mir Benny Hinn und so weiter, ich habe mir Leute, die ich für gesalbt halte, angeguckt und ihre Versammlungen und wie die das machen und so. Und dann habe ich mir zwei Clips angeguckt und dann wollte ich mir ein drittes angucken und der Herr sagte, nee, du wirst zum Konsumenten. Du guckst dir nur noch so eins nach dem anderen an, ne? Noch eins. Ah, das könntest du dir auch noch gerade angucken. Ist ja nicht lang. Und noch und noch. Und der Herr sagte, nee, das ist sehr gefährlich, ne? Du haust dir das alles rein, du denkst auch nicht mehr darüber nach. Du willst nur sehen, wie geht das weiter, was passiert da in der nächsten Versammlung für, was weiß ich, für wilde Geschichten. Und das willst du dir alles angucken. Der sagt, nee, das ist eine Konsumentenhaltung. Das ist nicht Jüngerschaft. Das ist nicht, wie es sein soll. Ne? Und ich habe gemerkt, wir können leicht Konsumenten sein. Ne? Wir konsumieren das alles. Wir gucken uns das alles an, aber wir verarbeiten das nicht mehr. Wir fragen Jesus gar nicht mehr. Jesus, was sagst denn du zu dem, was ich da gerade gesehen habe? Da kommt uns schon gar nicht mehr die Idee, dass wir ihn jetzt auch nochmal einbeziehen und mal fragen, was geht denn da? Was sagst du denn dazu? Und so, dass das alles ein Dialog zwischen Jesus und dir ist. Und du dich nicht verselbstständigst. Und anfängst eigentlich nur noch dir all die guten Sachen reinzuhauen. Noch eine Torte. Ja, also das ist so eine Sache, ne? Und das war also wirklich problematisch. Also mit vielen Bibelschülern war das richtig ein großes Problem. Die sind richtig abgestürzt, obwohl sie Bibelschüler waren, ne? Weil sie nicht mehr wussten, wo es lang geht. So, das ist auch etwas von Reife, dass wir immer den Faden behalten, oder? Immer den roten Faden behalten. Herr, wo geht es lang? Kannst du mir mal ein kleines Briefing geben, dass ich wieder weiß, wo bin ich eigentlich? Wo stehe ich? Worum geht es? Orientierung. Für die Kinder machen das alles die Eltern. Aber je erwachsener wir werden, ist das immer mehr bei uns, dass wir selber uns orientieren. Ja. Die Idee, wir können das persönliche Wachstum, die persönliche Heiligung und Hingabe überspringen, indem jemand Großes uns die Hände auflegt und über uns prophezeit. Oh, da habe ich ja schon viele gesehen, ne? Die haben ja also die wildesten Prophetien gebracht, dass sie also die neuen Apostel sind und dass durch sie Deutschland gerettet wird und sie sind, was sie also alles sind, das wurde ihnen eben prophezeit. Ne? Ja, aber diese Prophetie macht dich nicht dazu. Ne? Das wurde dir eben prophezeit. Ja, dann bitte. Dann komm mal in die Gänge. Ne? Lern mal dir die Schuhe zuzubinden. Wer ein Anfang. Also viele haben gedacht, einfach weil die Prophetie mir gegeben wird, dann bin ich das. Ja, das bist du dadurch aber noch nicht. Ne? Vielleicht könntest du es werden. Vielleicht ist das eine Perspektive. Aber dass du einfach, weil einer dir die Hände auflegt, jetzt was bist, das ist ja eine absurde Idee. Ne? Du bist dann einer, dem die Hände aufgelegt wurden. Das stimmt, aber mehr auch nicht. Du bist einer, über den prophezeit wurde. Mehr bist du nicht dadurch. Ne? Das ist also sehr wichtig, weil das denken viele. Ne? Wenn nur der Richtige kommt und über mir betet, dann kann ich alle diese Reifephasen, diese Wachstumsschritte einfach überspringen und bin schon gleich groß. Ich will groß sein. Ich will mit den großen Hunden laufen und kriegst das Bein nicht hoch. Ja, es ist eben so, ne? Es ist so und das ist einfach, ne? Also viele, ich habe wirklich auch Dienste gesehen, ne? Dass Leute Dienste angefangen haben und solche ignoranten Christen denen auch folgten, ne? Nur weil die das von sich sagten, ne? Ja, mir hat einer in Amerika, hat der mir gesagt, ich bin hier der, weiß ich nicht, irgendwie ein großer Dienst für Deutschland oder so, ne? Ja, und? Danach können wir nicht gehen, ne? Machen aber viele. Ich habe gemerkt in meinem eigenen Leben, dass Gott sagt, wenn du mehr Salbung haben möchtest, wenn du vollmächtiger werden willst, dann musst du reifer werden. Das ist auch eine Sache der inneren Dehnung. So unsere Kapazität, ne? Ich glaube, ich habe euch auch erzählt gehabt, dieses Beispiel, dass wir im Gebetskreis, hatte jemand ein Bild, wo wir alle mit so einem Becherchen vor den Niagarafällen standen und sagten, gib uns mehr. Wie lächerlich, ne? In den Becher geht eben nicht mehr rein, wie in den Becher reingeht. Da kann ein ganzer Niagara-Fall drüber fallen. Es liegt nicht an Gott, ne? Es liegt an deiner inneren Kapazität, ne? Werd ein Eimer. Das wäre schon mal gut, ne? Vom Becher zum Eimer. Das wäre ein Weg, ne? Und dann kannst du schon so viel aufnehmen wie ein Eimer. Da kannst du schon ein Pferd mit tränken oder eine Kuh. Viele haben gesagt, ja, ihr redet davon, von einer Dehnung. Viele haben gesagt, ja, das ist doch übertrieben, wenn ihr sagt, wir wollen 10-mal mehr, wir brauchen 10-mal mehr. Aber wir brauchen nicht nur 10-mal mehr. Es wollen 100 Pferde trinken. Es will eine ganze Welt trinken. Und du mit deinem Eimerchen, hallo. Das braucht ja einen ganzen Fluss. Das braucht eine solche Fülle. Ne? Und Gott gibt uns eine Fülle. Aber wie viel davon geht in dich und durch dich und aus dir wieder raus? Ströme lebendigen Wassers. Wie ist deine Kapazität? Und wenn du den Herrn fragst, wird er dir sagen, da geht aber echt noch mehr. Ne? Da geht echt noch mehr. Weil du nämlich ein Mensch bist, aber du hast keine Ahnung, was ein Mensch ist. Du hast dich nach den anderen gerichtet, um dich her. Die haben auch alle nur Becherkapazität. Und also hast du auch nur ein Pappbecher. Pappbecher-Christ. Der sagt, gib uns mehr. Der Herr sagt, tja, nicht zu machen mit euch, ne? Gebt mir einen Eimer, mache ich auch voll. Gebt mir eine Badewanne, gebt mir einen See. Fühle ich auch. Was ihr mir gebt, was geben wir ihm denn? Ja, Viertelstunde stille Zeit morgens. Ja, wie viel geht da rein? Ja, also viel nicht, ne? Oh. Viele von euch haben bestimmt gemerkt, wenn wir aufhören, fängt Gott erst richtig an. Der Gottesdienst geht zu Ende und du merkst ganz genau, jetzt wollte der Geist erstmal richtig anfangen. Wir sind schon am Ende. Wir haben unser Programm. Amen. Auf Wiedersehen. Und der Geist wartet und denkt sich, ja, wann geht es das Eigentliche los? Ne? Endlich ist euer Programm vorbei, Pappbecher weg. Wir könnten jetzt mal was Richtiges machen. Aber die Zeit ist rum, wir haben keine Zeit, es geht nicht. Das ist so ein Problem. Ne? Also ich habe in meinem Gebetskreis gemerkt, und Silke kann das bestätigen, es ist doch so, also ich merke, wenn wir richtig tief ins Gebet kommen wollen, 4 Stunden mindestens. Wir brauchen ja schon eine Stunde, um da reinzukommen. Ne? So, und dann der Geist fängt an, uns zu reinigen. Er fängt an, uns zu erleuchten, uns zu stärken, uns aufzurichten. Dann fängt der Geist an, uns zu zeigen, ey, da sind auch noch andere, du bist ja nicht ganz alleine hier, ihr seid eigentlich zusammen. Du brauchst eine Offenbarung, dass du nicht alleine in der Welt bist. Das weißt du eigentlich nicht, ne? Das braucht echt eine Offenbarung. Du siehst auf einmal, oh, da ist ja noch mein Nächster. Den habe ich eigentlich schon abgehakt gehabt, ne? Jetzt bringt Gott dich in eine Einheit mit diesen Leuten. Und dann kommt diese gemeinsame Salbe, auch diese gemeinsame Stärke hervor. Und das braucht schon wieder eine Stunde, ne? Bis das so richtig in Gang ist und in Saft ist und in Kraft ist. Und dann kommt Dienst. Auf einmal wollen alle dienen. Vorher hatten alle Angst davor. Jetzt können sich alle nicht mehr halten. Für wen können wir beten? Du hast ja nicht irgendeine Krankheit, für die wir beten können. Wo ist ein Kranker? Und die Leute sind so aufgepowert, ne? Sind so aufgebaut, so fließen über. Ne? Jetzt wird der Dienst so leicht, ne? Weil die Leute, wohin damit? Jetzt haben sie Kraft. Ihr Becher ist voll. Ja, und fließt über. Ja, genau. Und das, ich merke, 3-4 Stunden, also braucht das im Allgemeinen schon. Das geht nicht schnell. Du musst also, wenn du in den Gebetskreis gehst, deine Uhr am Eingang abgeben. Muss einer stehen am Eingang und sagen, Uhren werden abgegeben. Keine Uhr. Wir lassen es drauf ankommen. Und dann wird Gott uns auch Zeit schenken, Zeit dehnen, Zeit schieben. Also die Zeit wird auch im Gebet beweglich. Alle Dinge werden beweglich. Alles wird wie flüssig. Alles kommt in Fluss, so. Das sind halt, ja, das sind Erfahrungen, die man dann macht, ne? Und das ist wunderbar. Und das ist Reife. Wir werden reifer in diesen Dingen. Das wird unser neues Normal, dass wir so beten. Das ist am Anfang so seltsam. Wir denken uns, man, das ist exotisch und das habe ich ja noch nie erlebt. Aber nachher denkst du dir, das geht gar nicht anders. Man kann doch gar nicht anders beten. Du bist in einem Gebetskreis, wo es das nicht gibt. Du weißt gar nicht, dass das Gebet sein soll. Es ist dir ganz schwierig. Ne? Was machen wir hier? Ja, wir haben hier eine Liste und Punkte. Lieber Gott, hier ist der Punkt A, B, C. Amen. Kekse essen. Ja, das ist das Gebet, was Gott haben will. Ne? In Geist und Wahrheit. Das ist Old Style, das ist Old School. Ne? Also das Gebet möchte uns dehnen, bis wir mehr beten, bis wir tiefer beten, stabiler beten, fruchtbarer beten. Dass wir dieser Baum sind im Gebet, ne? Der dann auch viel Frucht bringt. Ja, wollen wir. Wollen wir erwachsen werden? Diese Dinge sind nicht für nebenher. Also das Reich Gottes ist nicht für nebenher. Das Reich Gottes möchte dich ganz. Es wird dich ganz und gar verschlingen. So, das ist so. Ne? Das Gebet, wenn du in eine Tiefe vom Gebet kommst, wird das Gebet dich mit Haut und Haar verschlingen. Und du weißt nicht mehr, ich bete, das Gebet betet. Ich mach das gar nicht mehr. Es macht sich von selbst, das macht das alles von alleine. Ich habe mich aber sowas von hingegeben, ne, dass es einfach durch mich beten kann und du betest um die ganze Welt und du weißt gar nicht, wie kann das sein, dass ich um die ganze Welt bete. Aber steht geschrieben, wenn der Geist auf euch gekommen sein wird, werdet ihr Kraft empfangen und meine Zeugen sein bis an die Enden der Welt. Also beten wir auch bis ans Ende der Welt. Das ist die Grenze, weil mehrere Welten haben wir nicht. Wir gehen bis ans Ende. Oder gehen wir nicht? Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn wir seine Zeugen sein wollen, zu Hause, in Samarien, also darüber hinaus, über zu Hause hinaus und bis an die Enden der Welt, wie viel Kraft braucht das? Pappbecher? Also die Power, die dieses Zeugnis generiert, das bis an die Enden der Welt gehört wird, da ist viel Kraft drin, oder? Da ist viel Kraft drin. Die Leute interessieren auch nicht unsere Worte. Habt ihr schon mal festgestellt? Die Welt interessiert nicht so sehr unser theologisches Gerede. Ist ja ganz egal. Aber Kraft. Wenn du Kraft hast, das ist auffällig. Wieso geht's dir so gut und uns nicht? Da stimmt doch was nicht. Was hast du genommen? Was ist mit dir? Wieso? Und das ist ein Zeugnis, ja. Wir haben Kraft ohne Maß, ohne Ende. So viel Kraft, dass wir ein Problem haben. Wohin damit? So sollte es sein. So sollte es sein. Und wir sollten uns nicht mit weniger zufrieden geben. Wir sollten uns nicht mit weniger zufrieden. Wir alle haben auch nur ein Leben. Warum nicht aufs Ganze gehen? Ja, weil die anderen es auch nicht tun. Das ist kein gutes Argument, weil die anderen es auch nicht tun. Lass die anderen mal die anderen sein. Keine Ausreden mehr. Wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal, wo ich hier war, gesagt, wir wollen mal alle unsere Ausreden auf den Altar packen zum Verbrennen. Und die Leute, oh, ja, wo fange ich an? So viele Ausreden. Warum alles nicht geht, könnte man mal verbrennen. Keine Ausreden mehr. Das Evangelium sagt es doch. Jesus, der Christus, er, der das Sagen hat, sagt es. Ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. In meinem Namen werdet ihr den Kranken die Hände auflegen. Ist das schwer, den Kranken? Hast du schon mal gemacht, jemanden so eine Hand auf die Schulter? War das schwer? Hast du einen Kurs besucht? Hände auflegen, damit du auch lernst, damit du auch richtig die Hand auflegst. Nicht so, nicht so, nicht so, sondern richtig, gesalbt. Und dann wird der Kranke geheilt. Nein, also es ist so, an sich sind die Dinge leicht. Ne? Die Dinge sind in sich nicht schwer, die wir zu tun haben. So, Jesus sagt, sei gesund. Hältst du dich für in der Lage dazu, zu sagen, sei gesund? Zwei Worte, sag mal, sei gesund. Nochmal, sei gesund. Sag zu deinem Nächsten, sei gesund. Boah, und jetzt mit Handauflegung. Jetzt. Sei gesund. Gesund.
Gesund.
Das sollst du sein. Hör auf mich. Lass dir das sagen. Sei gesund. Schluss mit dem anderen. Ja. So, es ist in sich ganz einfach. Ne? Wir machen das dann ganz kompliziert, damit wir eine Ausrede haben. Es nicht zu tun. Die ganze Gemeinde sagt Amen. 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 Jetzt haben wir 9 Uhr. Ja, also, das ist sowas. Wir gehen in die Reife. Gehen wir? Ich hatte wirklich den Eindruck in meinen Vorbereitungen, die ganze Gemeinde möchte in eine neue Phase kommen von Reife. Eigentlich die ganze Gemeinde. So, wir waren wie Kinder, wir waren Unmündige, wir waren die Schäfchens, zu Hause bei Schäfchens. Und jetzt aber kommen wir auf eine höhere Stufe. Der Fahrstuhl fährt, die Ebene wird angehoben. Wir kommen etwas höher hinauf. Und auf dieser höheren Ebene sind wir vielleicht jetzt Teenager. Die Gemeinde wird zum Teenager. Jetzt kann man Teenager nicht wie Kinder behandeln. Oder? Nee. Du kannst die Teenager, die werden rebellieren. Die Gemeinde ist voller Rebellion. Warum? Weil die zu Teenagern werden. Und die Teenager wollen nicht mehr nur gefüttert werden und nur, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast und hier wird nur, was wir sagen. So, die Teenager haben schon, die kriegen auf einmal Kraft, ne? Habt ihr das gesehen? So, die Teenie-Jungs, auf einmal kriegen die so ein Kreuz und so Muskeln, ne? Oh, hallo. Vorher waren die Schäfchen schwach. Jetzt werden die auf einmal stark. Was machen wir denn mit Stärke? Da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Wir hatten ja nur Schwäche. Jetzt werden die stark, ne? Und du kannst ihnen viel mehr Freiheit geben, ne? Und jetzt wollen die einen Mofa haben. Die wollen ihren Radius jetzt vergrößern. Und du willst aber natürlich alles kontrollieren, noch wie bei den Kindern, ne? Weil du weißt, Eltern haften für die Kinder. Besser, ich weiß, wo die hinfahren, diese Jugendlichen. Und dann werden die dir irgendwas erzählen, was natürlich nicht stimmt, damit du beruhigt bist. Wir fahren alle nur zur Oma. Sowieso. Und trinken da, machen da Hausaufgaben oder so. Und dann bist du sehr beruhigt. Alles in bester Ordnung. Diese braven Kinder. Aber ich glaube, dass die ganze Gemeinde geht irgendwie, ich komme ja ein bisschen im Land auch rum und ich habe so den Eindruck, das Niveau an Kraft, an es ist einfach gestiegen, überall. Überall. So die Phase, wo alle nur am Boden liegen, wo alle nur tot sind, wo alle nur am Ende sind, das scheint mir vorbei zu sein. Gut? Also wo ich hinkomme, es geht den Leuten besser, wieso? Aber vor 20 Jahren waren alle nur fix und fertig. Die haben nur so getan, als hätten sie ein bisschen irgendwas. Aber da war nichts. Keine Kraft, null. Depression. Ja, die ganze Arbeit bestand dran, die Leute ein bisschen aus ihrem Todsein rauszuholen. Ein bisschen. So, ihnen ein bisschen Hoffnung zu machen. Aber schwer, keine Reaktion. Man hat gepredigt, keine Reaktion. Null. Wurde es angeguckt, du wusstest nicht, ob die Leute überhaupt atmen. Nichts. Keine, gar nichts. Oh, schwer. Aber jetzt sind die Leute lebendiger geworden. Jetzt ist überall, ich sehe es einfach überall, das ist völlig gemeindeunabhängig, welche Denomination das ist oder so. Es ist überall. Es ist irgendwie lebendiger geworden. Ich hatte ja letztes Jahr, das ist immer mein wirkliches Wunderbeispiel, letztes Jahr Männerwochenende, 50 Männer, also schon mal sind viele Männer gekommen. Das Haus war voll belegt. Ich habe gestaunt. So viele Männer. Zu einem Männerwochenende, das war schon ungewöhnlich. Es wurden welche abgewiesen, das Haus war voll. Ich dachte mir, wie jetzt? Es geht um Männer, hallo? Da ist man froh, wenn überhaupt welche kommen. Und es waren so viele Männer da und die wurden immer lebendiger. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Ne? Die Männer wurden lebendig. Und dann hatten wir eine Abschlussrunde. Und in dieser Abschlussrunde, wie man das dann so macht, habe ich gesagt, wer hat vielleicht noch, will noch was sagen, hat noch ein Zeugnis, was denn jetzt an diesem Wochenende geschehen ist. Und die Erwartung ist, naja, 3, 4, die geübt sind, sowas zu tun, die werden dann da eben was dann auch sagen, ne? Alle 50 Männer haben was gesagt. Stunden später. Ich dachte, nee, das gibt's doch nicht. Jeder Einzelne wollte das Mikro und wollte was sagen. 50 Mann. Für mich war das so ein Wunder. Unglaublich. War für mich ein Zeichen. Kann ich nicht anders sagen. Ne? Männer werden lebendig.
Wir beten auch schon 20 Jahre, dass die Männer lebendig werden.
Deswegen habe ich es erzählt. Es ist Hoffnung. Und jetzt waren diese Männer also lebendig geworden. Dann haben die Männer gesagt, wir müssen unbedingt weitermachen. Ich war erstaunt, wir müssen weitermachen. Man musste noch nie weitermachen. Die waren froh, wenn es zu Ende war. Jetzt auf einmal sagten die, nee, wir wollen weitermachen. Und wann können wir uns das nächste Mal treffen? Und sofort musste man dann Termin ausmachen. Ich war wie ein Träumender. Liegt auch hinten, ne, der Termin. Und das Thema wird sein, Geheimnisse der Kraft. Ist das für Männer interessant oder nicht? Geheimnisse der Kraft. Ja, also sagenhaft solche Dinge geschehen und irgendwie, und das fordert uns alle raus, ne? Was machen wir, wenn die Teenies auf einmal auftauchen, ne? Die sagen, oh, wir wollen aber jetzt, ne, wir hören nicht auf, wir machen weiter und wir wollen das und wir wollen das und so. Und ich habe mir gedacht, ja, lass sie, das ist gut. Das ist super gut. die wollen sich ausprobieren, die wollen jetzt irgendwie, die wollen lebendig werden, die wollen auferstehen. Zeit für Auferstehung. Wunderbar, und so ist das im Moment. Ich sehe überall, ich sehe natürlich auch viele Versuche und dann bricht es wieder zusammen, viele Leute, die was machen wollen, aber sie sind dem noch nicht gewachsen, ne? Wie der Baum, der noch nicht gewurzelt und stabil genug ist, um auch jetzt einen Dienst zu tragen. Ja. Und jetzt stehen wir alle vor dieser Situation. Wir haben jetzt eine Fülle. Wir haben auch darüber geredet, auch Pam und Barb, wir haben, Barbara, wir haben darüber geredet. Was machen wir eigentlich mit dieser Fülle? Wir haben jetzt die vielen Videos, wir haben die vielen Teachings, wir haben die Gastsprecher. Was wird mit all dem? Was machen wir damit? Als gute Verwalter der Gnaden Gottes, die wir auf einmal empfangen. Was machen wir damit, ne? Ich glaube, wenn wir nichts damit machen, wird es uns wieder genommen. Und es wird denen gegeben, die was damit machen. So, jetzt haben wir viel und wir müssen uns diese Frage stellen und den Heiligen Geist fragen, was machen wir damit? Ich habe mich gefragt, wenn das Internet irgendwann gesperrt werden würde und man hat nicht mehr den Zugang zu allem, was werden wir dann sagen? Dann werden wir denken, ach, hätten wir besser damit gehandelt, damit gewuchert, damit gearbeitet, hätten wir doch was mit dieser Fülle gemacht. Jetzt wird sie uns wieder genommen. Jetzt wird uns der Zugang genommen. Wie viel haben wir aufnehmen können? Wie viel haben wir verstoffwechseln können? Wie viel haben wir integrieren können, in uns aufnehmen können, wie viel ging. Also mein Gebet ist wirklich unentwegt, Herr. Ich finde es zwar, ich leide daran, wenn Gott mich dehnt, aber ich will gedehnt werden. Herr, erweitere mein Gebiet. Ne? Und wenn er das dann erweitert, ist das nicht so einfach. Ne? Wir stellen uns das dann so vor, ach, da wird einfach, gibt er mir was dazu. Aber dieses, was er dir dazu gibt, musst du auch bewältigen, damit musst du auch klarkommen. Sonst fällst du wieder zurück auf die alte Linie. Und das ist für uns jetzt eine ganz wichtige Geschichte, die Haushalterschaft. Was machen wir mit der Fülle, die uns gegeben ist? Amen. Ist das wichtig oder ist das wichtig? Und es ist nicht so einfach, die Frage zu beantworten. Wir haben früher einfach nur Mangel gehabt. Da war die Frage gar nicht. Ja, was macht man eigentlich, wenn mal Fülle ist? Ne? Ich weiß noch, ich war vor vielen Jahren, war ich in einem Hauskreis, den ich geleitet habe. Und Gott hat mir eines Tages gesagt, was würdest du eigentlich tun, wenn die auf dich hören? Und ich musste sagen, damit habe ich noch nie gerechnet. Damit habe ich noch nie gerechnet, dass die hören. Das war mir, also Gott hat mich echt kalt erwischt. Ne? Was machst du, wenn die auf dich hören? Und er hat mich hingewiesen auf Apostelgeschichte, ne? Hier Pfingsten, wo es den Leuten durchs Herz ging und sie fragten, Petrus und die Jünger, Brüder, was sollen wir tun? Und der Herr sagte mir, was wäre eigentlich, wenn die zu dir kämen und zu dir sagen würden, was sollen wir tun? Ich sag, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, für mich ist das noch nie vorgekommen, dass jemand kommt und mich fragt, was soll ich tun? Also, sowas noch. Und das hat in mir gearbeitet. Was ist eigentlich, wenn auf einmal Leute kommen und die wollen hören? Die wollen von dir hören. Was geht? Und am Ende wollen sie sich noch von dir taufen lassen. Ein paar tausend Mann. Einen taufst du. Zweiten. Zwei Stunden sind rum. Dritten. Stehen noch 2.997. Okay, der vierte. Fülle, hä? War das Fülle? 3000, die sich taufen lassen wollen? Ja, ja, nur, was machst du mit 3000 Mann, ne? Dann sieh mal zu. Sieh mal zu, frag Pam. Pam, wie machen wir das jetzt? 3000. Du weißt sicher, wie das geht. Du bist Amerikanerin, die wissen das. Alle auf einmal. Wo ist der nächste See? Alle rein. Feuerwehr, Aufruhr. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Genau. Ja, für uns liest sich das alles so einfach. Ja, der Geist fiel dann da und dann ist das eben alles so passiert. Das liest sich aber nur einfach. Es war aber nicht einfach. Weil was machst du, wenn es passiert? Was passiert, wenn es passiert? Und dann kannst du nicht aussteigen, verstehst du? Wenn du sagst, nach 3 Stunden Erweckung, jetzt bin ich aber wirklich schon am Rande meiner Kräfte angekommen. Ne? Die Erweckung muss jetzt eine Pause machen bis nächsten Sonntag. Und die Erweckung sagt, ich mache keine Pause. Und du, ich kann aber nicht mehr, die Erweckung ist mir doch egal. Muss die sich nach dir richten? Oder richtet sie dich nach sich? Haben wir den Gott, der sich immer nach uns richten muss, oder darf Gott uns auch mal richten nach sich? Und er sagt, ich will, dass ihr hier 4 Stunden betet. Und du sagst, ja, das kann ich aber nicht. Und Gott sagt, doch. Weil ich es dir sage. Und der Gebetskreis, du kommst in den Gebetskreis und der Gebetskreisleiter sagt, warum bist du hier? Und du sagst, ja, ich hab das von Gott gehört. Und er wird erstaunt sein. Du hörst auf Gott. Niemand hört auf Gott. Gott soll auf die hören. Wir hören nicht auf den. Der soll auf uns hören. Der soll immer das tun, was wir wollen. Was wir sagen, soll der tun. Dann finden wir ihn, den lieben Gott. Der ist dann echt lieb. Aber wenn wir jetzt tun sollen, was der sagt, ich meine, das kommt ja gar nicht in Frage. Das geht doch gar nicht. Das kann er doch nicht von uns verlangen. Erweckung, ne? Wir sagen Erweckung, ja, ne? Aber wenn sie kommt, was wird von dir übrig bleiben? Die wird dich verschlingen mit Haut und Haar. Ich meine, hinterher kann man die Geschichten drüber schreiben, ne? Aber wenn man drin ist, ist es nicht einfach. Es braucht einen Sprung an Reife, an Hingabe, an... Du wirst gedehnt, deine Idee, worum das alles geht, die wird sowas von gedehnt. Ne? Du siehst auf einmal, das ist alles viel größer, als ich mir das in meinen Vorstellungen so gemacht habe hier. Ne? Pfingsten, immer wieder unsere Vorstellungen, so albern, so klein, da die kleinen Flämmchen, die da auf diese bärtigen, super frommen Männer fallen. Ne? Aber da waren übrigens 120 in dem Gebetssaal, ne? Nicht nur die 12, da waren 120. Vielleicht hatten nicht alle so einen Bart. Fiel das Feuer dran vorbei auf die mit dem Bart. Also jedenfalls, wir haben das so niedlich gemacht, so klein gemacht. Das ist so für die Kinderbibeln und dann das kleine Feuerchen und dann irgendwie ist das hyperfromm. Meint ihr, das ist Erweckung? Meint ihr, das ging hyperfromm zu? Ich glaube, wenn Erweckung kommt, Blut und Tränen, das ist wie Geburt, hallo? Das ist heftig, das ist intensiv. Das ist ja, Schwangerschaft ist ein gutes Bild. Na, die Frau wird jetzt gedehnt. Und fühlt sie sich gut dabei? Ja, sehr gut fühlt sie sich dabei. Es ist ja von Gott. Also muss man sich gut fühlen. Wenn es sich schlecht anfühlt, kann es wohl nicht von Gott sein. Jetzt wird das und dann, und dieses Kind ist unerbittlich, ne? Das wächst einfach, ob du willst oder nicht, immer weiter. Tag und Nacht. Und es nimmt immer mehr Raum in dir. Und du wirst immer unförmiger. Und dir wird immer übler. Und du leidest wie Hund an dem Kind von Gott. Und das ist ein ganz gutes Bild dafür. Und dann realisiert diese werdende Mutter, ja, auf halbem Weg, ja, wir müssen eigentlich auch ein Kinderzimmer haben. Wir müssen unser Haus umbauen. Wir müssen Platz schaffen. Wir müssen Geld ausgeben. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, wenn dieses Kind kommt. Und je weiter das geht, desto mehr realisiert die werdende Mutter, ich werde Mutter. Es wird nicht nur ein Kind geboren, auch eine Mutter. Geht Hand in Hand. Wer gebärt hier wen? Ne? Die Mutter das Kind, aber das Kind auch die Mutter. Und so, und dann, natürlich, wenn das Kind kommt, ist die Welt noch die gleiche wie vorher. Nein, deine Welt ist nicht mehr die gleiche wie vorher. Du wirst jetzt ja keine Nacht mehr durchschlafen. Das ist wie Erweckung. Das ist dem Kind unheimlich egal, ob du schlafen kannst oder nicht. Das schreit. Kümmer dich um mich. Unerbittlich. Und du liebst das Kind und du hast das Kind und du liebst das Kind und du hast das Kind. Und so geht das hin und her. Das ist, weil es ist hart, oder? Es ist tough. Es ist so nicht, wie du dir in den Bilderbüchern und Hollywood-Filmen das vorgestellt hast. Wo das alles so easy ist. Jetzt ist es nicht easy, sondern es ist schwer, ne? Aber jetzt ist das Kind da und jetzt muss das und es muss. Und ich glaube, so ist das auch mit Erweckung. Wenn die Dinge Gottes geschehen, es ist wie Geburt. Es mutet dir etwas zu. Ne? Du wirst an deine Grenzen gebracht und darüber hinaus. Das geht viel weiter, als du dir je gedacht hast, dass du das aushalten kannst. Von wie vielen Frauen habe ich das gehört, die haben gesagt, als die Wehen kamen, die Geburt. Nie im Leben habe ich gedacht, dass ich das überlebe. Und das ging Stunden, ich weiß nicht, also ich habe von einer Frau jetzt gehört aus unserem Gebetskreis, das ging 30 Stunden. 30, ich habe mir gedacht, wie kann ein Mensch das aushalten? 30 Stunden Gebet, Geburt. 30 Stunden, ne? Aber es gab kein Entkommen. Es musste Stunde um Stunde um Stunde und die Frau völlig natürlich am Ende von allem. Aber egal, weiter. 30 Stunden. Hat das Kind ihr abgerungen, hat das Kind ihr zugemutet. Musste so sein, 30 Stunden. Die Frau war natürlich hinterher auch nicht mehr die gleiche wie vorher. Ne? Die wusste... Ich kann was aushalten, das ist unvorstellbar. Das ist so groß. Ne? Ich kann 30 Stunden dieses Ringen aushalten. Wie ist es im Gebet? Ne? Das Ringen fängt an. Kennt ihr das Ringen im Gebet, wenn das kommt? Wie wehen? Und es ergreift dich und du stöhnst und du schnaubst und du schreist. Das ist natürlich peinlich. Aber trotzdem, das ist dem Jahr der Geburt egal. Wie du dich dabei benimmst und ob du auch allen gefällst dabei oder nicht und so, ne? Na, und dann wird das intensiv und dann wird geschrien und geweint und dann wird das intensiv ohne Ende, ne? Und Leute, die dazukommen, die das nicht kennen, denken sich, ihr seid vollkommen ausgeflippt, ihr seid verrückt, wie man nur verrückt sein kann, ne? Und ihr müsst ihnen sagen, nein, wir sind in Geburt. Das ist nicht verrückt. Wir sind in Geburtswehen im Gebet. Ne? Wir werden hier etwas zur Welt bringen. Und es braucht, dass wir nicht sagen, ja, jetzt ist vorbei. Ich muss auch morgen arbeiten und so weiter. Ne? Wenn die Mutter sagen würde, ja, also liebes Kind, ne, wir haben ja einen Termin, auch erst überhaupt erst übermorgen, ne, das hat der Arzt ja festgelegt, dass er... Tut mir leid, ne? Also, ich habe jetzt hier was anderes. Glaubt ihr, das interessiert die Geburt, was du willst? Das interessiert überhaupt nicht. Das ist aber böse, ne? Ich dachte, ich wäre das Wichtigste. Nee. Ja, und so ist das. Okay, ich glaube, Gott will uns alle herausfordern, dass wir... irgendwie hier auf ein anderes Niveau kommen. Von Kraft, von Gebet, von Intensität, von Hingabe, von allem. ein anderes Niveau. Das kann man sich schlecht vorstellen, wenn man auf diesem Niveau noch nicht gewesen ist. Ich weiß das. Du kannst der Frau viel erzählen über die Geburt. Wenn die kommt, ist es doch was anderes, ne? Nehme ich an. Als alles, was du darüber gehört hast, ne? Jetzt wird das real, ne? Ja, und so ist das für uns alle. Aber der Herr möchte uns dehnen. Er möchte uns irgendwie reifer kriegen. Mehr Reife. Vom Becher zum Eimer. Vom Kind zum Teenie. Und ich habe gedacht, ne, der Teenie hier, der Teenie-Junge, ne, der hier so schwellende Muskeln hat, ich weiß noch, mein Vater, der hatte so einen Expander, hier so 5 Bänder, hier so ein Ding, was du im Leben nicht auseinanderkriegst. Ne. Und mein Vater hatte 1 oder 2 Bänder, kriegte er auseinander. Ich habe alle 5 reingemacht als Teenie, kein Problem, auseinander. Ich hatte Kraft ohne Ende. Wow, mein Vater war auch danach ein bisschen vorsichtiger mit mir. Das war, hat ihn doch auch irgendwie, also. Und ich würde doch sagen, diese Kraft des Teenagers ist schon 10-mal größer wie die eines Kindes, oder? Vielleicht ist sie noch viel größer. Es geht also, oder? Also dieser Sprung in der Stärke, in der Kapazität, in der Aufnahmefähigkeit, in dem Radius, ne, Mofa. Kind ist bis zum Zaun, jetzt mit Mofa ist ein anderer Zaun. So, also hier ist eine Dehnung, ne? Hier ist ein Wachstum um ein 10-faches, vielleicht auch um ein 50-faches. Da akzeptieren wir das, wenn wir darüber predigen. Naja, das klingt ein bisschen übertrieben, ne? 10-mal mehr. Es ist aber nicht übertrieben. Die Erweckung, die kommt, braucht 10-mal mehr, oder? Es braucht uns, dass wir dann sagen können, ich lege meine Sachen zur Seite, ich glaube, dass Gott sich drum kümmert, ich werde diese Geburt, ich werde dieses mit durchbringen. Erweckungen sind gekommen, Erweckungen sind gestorben. Ne? Viele Erweckungen sind gestorben, die sind nicht erwachsen geworden. Die Erweckung ist gestorben, das Kind ist gestorben. Frühzeitig. Weil man das nicht ausgehalten hat. Viele Erweckungen werden, bevor sie geboren werden, abgetrieben. Gott hat die Erweckung angefangen in der Gruppe, in dem Kreis, in diesem. Er hat es angefangen. Dann wurde es den Leuten zu massiv. Der Preis irgendwie, ne, wurde heiß. Und dann wurde das abgebrochen. Abgetrieben. Es wollte werden, es durfte nicht werden. Ist das eine Abtreibung oder nicht? Glaubt ihr, die deutsche Gemeinde hat sich in der Hinsicht schuldig gemacht? Oh Mann, ich glaube ganz bestimmt noch. Ich meine, wir zeigen auf die Welt und sagen Abtreibung, ne? Ganz schlimm, hohe Zahlen, Wahnsinn. Ne? Und es ist eine totale Katastrophe. Aber wir machen das geistlich auch so. Ich habe so viele gute Anfänge gesehen, ihr vielleicht auch. Sachen, die so gut angefangen haben, Leute. Und du hast gesehen, das ist gut, was die angefangen haben. Das ist von Gott. Das ist gut. Ne? Und nach einigen Jahren, alles ist in Schutt und Asche. Nichts davon konnte geboren werden. Und es gibt ein Wort, und damit höre ich dann auch auf. Es gibt ein Wort im Alten Testament, ich glaube 2. Könige, wo es heißt, die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber da ist keine Kraft zu gebären. Und das ist Deutschland. Viele Leute wollen was machen, haben eine gute Idee, fangen was Gutes an. Das kommt bis an den Muttermund. Jetzt würde die Geburt kommen, aber die Geburt braucht Kraft, ne? Power, das Kind auszutreiben. Man sagt das medizinisch so, dass man das Kind austreibt. Nicht, dass ihr denkt, das ist komisch. So, das Kind muss ausgetrieben werden und das braucht unheimliche Kräfte. Und diese Bibelstelle sagt, die ist aber nicht, diese Kraft ist nicht da. Das heißt irgendwie, man will immer was, man fängt wieder was an und dann ist wieder eine neue Motivation und jemand hat eine Idee und dann geht das so ein kleines Stückelchen weit. Aber dann sind die Kräfte auch schon wieder am Ende. Und das Kind kann nicht geboren werden. Zion will seine Kinder hervorbringen. Aber das braucht Kraft. Und ich hasse das zu sehen, wie viele gute Initiativen auf der Strecke geblieben sind. Und viele Leute wollen auch nichts mehr Neues anfangen. Die sagen sich, das kann man ja nicht. Ne? Das ist so schwer. Das klappt einfach nicht. Ne? So, und da stehen wir nun. Auf der Schwelle zum Teenie. Und wir wollen Kraft gewinnen, oder? Dass wir in eine neue, reife Phase hineinkommen. Und dass, wenn die nächste Saison kommt, Frucht zu bringen, werden wir viel mehr Frucht bringen als in der letzten Phase. Vielleicht warst du in der letzten Phase enttäuscht und hast dir gedacht, naja, also bei so viel Mühe ist so wenig rumgekommen, ich mache nicht mehr weiter. Schluss damit. Ne? Aber vielleicht in der nächsten Phase, in der nächsten Saison, auf einmal, siehe da, bringst du viel mehr Frucht. Das ist auch so. Ne? Das ist exponentiell. Ne? Am Anfang ist ganz wenig und dann auf anders wird dann von Mal zu Mal, also nicht nur das Doppelte, sondern das Vielfache an Frucht, das Vielfache. Ne? Ja, und wenn du dann durchgehalten hast und du siehst diese Frucht, dann weißt du, ah, zum Glück habe ich nicht aufgegeben. Zum Glück bin ich dabei geblieben und bin den Weg der Reife gegangen. Wollen wir den Weg der Reife gehen? Es braucht eine Entscheidung, ne? Das braucht echt eine Entscheidung. Ich meine, Bekehrung ist eine Entscheidung, ne? Aber reif werden ist auch eine Entscheidung. Denn reif werden ist was ganz anderes als Baby bleiben. Du kannst Babychrist bleiben. Und du gehst hin, du wirst wieder gefüttert, wieder versorgt. Du kannst nichts, du weißt nichts, du machst den Mund auf und die schieben dir die Löffel rein, füttern dich. Du kannst dabei bleiben, ne? Oder du kannst sagen, ich will aber nicht dabei bleiben, ich will selber essen können. Ich will selber den Löffel in die Hand nehmen können. Ich will das selber machen. Das muss nicht immer jemand für mich tun. Ich bin da selber zu in der Lage und ich werde noch zu viel mehr in der Lage sein, wenn ich reifer werde. Die Menschen haben das in sich, diesen Trieb. Ich will erwachsen werden. Die Kinder haben das. Ich will groß werden. Ich will erwachsen werden. Ich will größere Freiheiten haben können. Ich will mächtiger sein. Ich will das lernen. Ich will das alles. Ich will das alles. Und dann holen wir die Kinder wieder runter und sagen, ja, alles kriegst du nicht. Eigentlich kriegst du fast gar nichts, aber schön, ne? Bleib auf dem Boden. Aber in den Kindern ist der Trieb drin. Ne? Sie wollen mächtig sein. Sie wollen groß sein. Sie wollen was Großes tun und die Welt retten und die wollen was hier erfinden und machen und die sind voller Eifer da drin. Ne? Und so wünsche ich mir das bei uns auch. Und der Eifer für den Herrn, der Eifer um diese Dinge, dann findet sich das auch alles. Es finden sich die Wege, es findet sich, wie die Erweckung geht. In Schorndorf, natürlich. Hier muss es sein. Da, wo ihr seid. Wo denn sonst? In Afrika hilft euch nicht. Bleibt hier. Hier muss es sein. Nicht woanders. Keine Ausreden. Wir sind ja nicht in Afrika bei Bonke oder was. Also wir sind hier und das geht hier genauso. Das, ne, weil wir hier sind. Es geht durch uns. Sind wir da, geht es. Die Grenze setzen wir. Ja, ich will also eine Lanze brechen für Wachstum, ihr seht schon, da für Reife, sonst werden wir die Fülle vergeuden. Wir werden das alles haben und wir werden es alles verschwenden und wir werden irgendwie immer noch arm sein. Alles haben und doch arm sein. Ja, ich würde gern, dass wir noch ein Lied singen und dass wir beten, um die Kraft zu gebären. Wärt ihr dabei? Oh Mann, das ist mir wirklich ein Anliegen, diese Kraft, es auch durchbringen zu können. Kraft ist das Thema, ne? Kraft ist aber auch gekommen. Gott hat mir immer wieder gesagt, auch schon im letzten Jahr, Kraft ist gekommen. Es ist nicht etwas, wo ihr betteln müsst, dass es doch kommen möge. Denkt an die Niagara-Fälle. Die fallen mit sehr viel Macht. Es ist nicht, dass die nicht da ist. Es ist, was ist mit uns? Wie können wir diese Kraft empfangen, diese Kraft aufnehmen, mehr davon? Es ist nicht, dass es, oh Gott, gib doch endlich ein bisschen Kraft. Die Kraft ist gekommen. Das war ja auch die Botschaft Jesus. Er sagt, es ist jetzt gekommen, ich bin gekommen. So, es ist jetzt erfüllt, es ist jetzt da. Und die Gemeinde, die Synagoge, wusste nicht, wovon er redet. Und haben ihn rausgeschmissen, um bei ihrem Mangel zu bleiben. Und weiter darauf zu warten, dass etwas kommt. Jetzt war der Messias gekommen, stand in ihrer Mitte. Sie konnten nichts mit ihm anfangen. Das muss uns doch Bedenken geben, oder? Sie haben gebetet, dass der Messias kommt. Ja, jetzt war er da. Die haben ja gar nicht damit gerechnet. Die dachten sich, ja, man betet das ebenso. Aber doch nicht damit, man rechnet doch nicht im Leben damit, dass es passiert. Was ist das für ein Beten? Naja, jetzt ist es passiert, der Messias in ihrer Mitte. Und sie, ja, wir wollten eigentlich so weitermachen wie bisher. Der Messias störte das Programm. Ah, das gibt uns zu denken. Der Messias ist gekommen, die Kraft ist da, die Dinge sind da. Sie warten auf uns. Und ich würde so gern, dass wir darüber sogar fröhlich werden würden. Ja.